Es gibt Spieler, die können hinten abräumen mit Tacklings. Die sind vorne aber trotzdem auch goalgefährlich. Da gibt es einige, die kleben auf der rechten und linken Seite. Und da gibt es einige, die können sogar noch in der Mitte spielen, ohne sich verloren zu fühlen, ohne Anhaltspunkt. Ja, das sind sie. Das sind unsere Allrounder von der Super League. Wir reden heute über ein paar von denen. Was braucht es auch für Eigenschaften? Was sind das für Typen? Und möchte ein bisschen ein Name-Dropping. Was haben wir da alles für Kandidaten in der Schweiz? Wie immer reden wir natürlich auch über die aktuelle Runde. Das ist die Runde 26. Schauen wir zurück, was passiert ist. Es sind ja ein paar heikle Sachen passiert. Rote Karten, gelb-rote Karten, ein paar Goal gegeben. Und dann schauen wir natürlich darauf, was am Osterwochenende in der Runde 27 so ansteht. Und versuchen dann uns wieder mit unseren Tipps. Viel Spass bei der Episode. Da sind wir wieder zurück, nach einer Woche, wo wir zwei Episoden aufgenommen haben. Richtig im Stress gewesen. Und wir hocken wieder mal gegenüber. Das gibt es ja gar nicht so heiben oft, oder?
Ja, ist schön, mal wieder zu Luzern zu sein.
Genau. Ja, bevor wir starten und bevor wir mit dem Mitbringsel anfangen, danke noch fürs Feedback, das für das Special gekommen ist. Und die es noch nicht gehört haben, könnt auch noch reinhören. Das ist ja immer ein bisschen, nicht so zeitabhängig wie unsere normalen Episoden. Gut, dass ihr noch gewisse mir ein Feedback gegeben habt wegen der Technik. Da hat es in den letzten 7 Minuten irgendwie ein bisschen eine Überschneidung von Tonspuren gegeben. Das sollte aber behoben sein. Ja, das andere, was ist, das habe ich irgendwie noch cool gefunden. Das werden wir jetzt in der nächsten Episode mal ein bisschen ausprobieren. Bei Spotify kann man neue Fragen und Umfragen rein tun. Wir werden da vielleicht ab und zu mal eine Frage rein tun. Jetzt auch bei dieser Folge werden wir zum Thema etwas rein tun, aber werden wir das sicher noch sagen. Und,
Boah, jetzt habe ich mega Durst. Wieso hast du das Bier in der Hand?
Du, ich habe auch Durst.
Aber was trinkst denn du da?
Hey, kennst du nicht? Stadtpfütze.
Stadtpfütze? Nein, noch nie gehört. Woher kommt das?
Es ist ein Luzerner Bier. Eine kleine Brauerei von der Sibyl und dem Rolli geführt. Wenn du frisch zapft haben willst, gehst du in die Bettstadt Bar in Luzern an der Neustadtstrasse. Oder wenn du es für daheim kaufen willst, kannst du auch dort hineingehen. Dort ist auch die Brauerei. Oder im Sternmarktquartier findest du es auch im Spar.
Ah, cool. Das sieht mega fein aus. Und es ist schon gerade in der Nähe. Gehen wir sicher gerade eins holen.
Das ist gut, ja. Ja, es hat für alle etwas dabei. Also es hat Hell's Bier, es hat Red Ale, Weizenbier und auch Stout. Also ich habe schon relativ viel gehabt und muss sagen, ich bin sehr zufrieden.
Und das nächste Mal kannst du auch eins mitnehmen.
Ja, ich verspreche, nächstes Mal nehme ich eins mit. Und tschüss, wenn du schauen willst, was alles gibt, stadtpfütze.ch. An dieser Stelle danke vielmals an Stadtpfütze für Sponsoring von dieser Episode. Wenn auch du Lust hast, uns zu unterstützen, kannst du das entweder als Privatperson machen unter stammtischtrainer.ch/support oder wie das Stadtpfütze gemacht hat, auf uns zukommen. Wir sprechen dann eure Werbung ein. Aber jetzt geht's weiter mit der Episode. Viel Spass. Ja. Lang geredet, jetzt kommen wir doch zum Mitbringsel. Fabio, was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ja, jetzt hast du lang geredet, jetzt rede ich ein bisschen länger.
Ist gut, mach
mal. Irgendjemand muss ja reden, weil es ist schliesslich ein Podcast. Wäre komisch, wenn wir da einfach uns würden anschweigen. Mein Mitbringsel? Ja, April. Auch das Jahr hat wieder der ein oder der andere Fußballscherz gegeben. Also ein April-Scherz natürlich im Fußballbusiness. Der FC St. Gallen hat sich sehr, sehr Mühe gegeben, sehr lustig gewesen. Sie haben ein Video gepostet, wo der Präsident Matthias Hüppi eigentlich erklärt hat, dass sie in ihrem Trainingsplatz einen Schaden haben und darum eine Kunstrasen müssen drauf tun. Und weil man ja das wichtig ist, dass man der Trainingsplatz genauso ist wie der Rasen, wo man nachher Spiel hat, müssen sie jetzt auch im Kibun Park einen Kunstrasen rein tun und das Ganze noch in einem Tag, kurz vor dem Spiel gegen den FCZ gestern. Ja. Sehr viel Mühe gegeben. Es hat sehr professionell ausgesehen eigentlich. Mm-hmm. Und ja, kann man mal machen. Und auch mit dem Rasen, auch sehr interessant, der FC Schalke hat gepostet, dass sie einen Defekt hatten mit der Maschine, die den Rasen reinführen ins Stadion. Und dass das irgendwie nicht funktioniert. Darum, dass sie im Spiel gegen Leverkusen, ist glaube ich, jetzt einfach Street Soccer spielen und hat dann ein Bild gemacht mit dem Rasen, wo so Street Soccer technisch ausgesehen hat. Ja, Also, man hat sich da schon ein bisschen Mühe gegeben und der eine oder andere hat sich sicher gedacht, Scheiße, nein.
Wahrscheinlich die Social Media Abteilung eigentlich etwas zugehauen, kurzzeitig.
Natürlich, natürlich. Und auch wer müssen herheben, ist natürlich der Julian Nagelsmann, auch da jetzt der eine oder andere Scherz gegeben. Ja. 1. April googlen, Fußball, da kommen ein paar Sachen zum Schmunzeln.
Definitiv, ja.
Ich hätte es zum Schmunzeln gebracht.
Absolut, absolut.
Und was bringt dich zum Schmunzeln, Adi?
Ja, ich habe so ein bisschen, Regelkund gemacht und habe gerade ein paar Mitbringsel aus dieser Woche. Ich habe gemerkt, dass man in Testspielen Sperren kassieren kann, die bis in die Liga gelten. Kommen wir nachher noch drauf. Da habe ich gesehen, in der Frauen Champions League hat es eine Penalty gegeben in der 128. Minute zwischen Chelsea und Lyon. Der Schiedsrichter hat gesagt, alle Spieler müssen weg, dürfen nicht am Strafraum stehen, weil nachher wird gerade abpfiffen. Hat sich dann nachher herausgestellt, dass das irregulär ist. Also man darf einen Penalty ausführen, aber es muss der Nachschuss gegeben sein. Plus auch, wenn ein Foul dann noch passiert. Ist für eine, so eine wichtige Partie eigentlich schon ein bisschen speziell. Gibt's eine neue Regel für Goalies ab nächster Saison, wenn es um Penalty geht.
Die werden
noch einmal ein bisschen mehr beschnitten und ich glaube, es wird noch einmal ein bisschen mehr Diskussionen geben. Man darf das Netz und die Latte nicht mehr anlängen als Goalie, vor der Ausführung natürlich. Man darf die Ausführung vom Penalty nicht verzögern, das finde ich noch okay, obwohl wahrscheinlich der VAR meistens das Ganze verzögert. Man darf nicht mehr unfair ablenken und nicht mehr respektlos jubeln. Die Auslegion, ich werde dann sehen,
dass wir... Die gilt für einen Goalie. Nur für einen Goalie.
Wahrscheinlich darf man respektlos jubeln als Spieler. Keine Ahnung, ich weiss nicht. Also mich dunkelt sich irgendwie, Goalies werden immer mehr zurückgebunden und Spieler dürfen mehr. Und das Letzte, das hat mich irgendwie gefreut gehabt, Frankreich, ja nicht bekannt für die anständigsten Fans, die es gibt. Und trotzdem werden sie belohnt mit der Gebrauch von Pyrotechnik wird ab nächster Saison offiziell legalisiert. Man muss sich einfach vorher anmelden und kontrollieren. Es gibt zuerst mal jetzt in dem Fall einen Pilot und mal schauen, ob das alle Probleme löst oder ob einfach nicht angemeldet wird und es dann weiterhin illegal ist. Es sind so ein paar Regeln, die ich gerade letzte Woche mir über den Weg gelaufen sind.
Also man muss sich so zwei Wochen vorher anmelden, dass man dann im Spiel gegen Ding in der 55. Minute
genau. Es ist halt
vier Pyros zündet
genau.
Und die auch in einer...
Es ist noch nicht ganz ausgereift. Vor allem, es ist krass, es sind vier Wochen vorher, wo man sich anmelden muss. Da denke ich so, okay, das ist sehr bürokratisch in dem Fall. Aber
bürokratisch!
Bürokratisch, wow, okay, ich könnte schon Folgetitel werden. Aber wir haben ja noch ein Thema mitgebracht heute.
Ja, und im heutigen Thema, wenn wir mal so ein bisschen Fußballer in den Vordergrund stellen, die nicht nur etwas hervorragend können, sondern auch vieles sehr gut können. Wir reden von sogenannten Allzweckwaffen oder kurz gesagt Edmílson Fernández von der Super League. Sie sind immer da, wenn es brennt auf einer Position. Man kann sagen, glaube ich, Trainer findet es relativ cool, sei es ein linker Verteidiger oder als Stoßstürmer oder sogar im Extremfall kann man den Keim auch ins Goal stellen. Ja, Adi, wer kommt dir jetzt da gerade so spontan in Sinn, wenn du das so jetzt gehört hast?
Ja, am Schluss. Du hast ja gesagt, es ist ein bisschen ein Name-Dropping. Da habe ich das ein bisschen sortiert nach Teams und es gibt schon gewisse Spieler, die recht rausstechen bei mir. Und wenn du mich nach einem Namen fragst, ist es bei mir der Pius Dorn von Luzern, den ich halt sehr oft mitbekomme. Aber schon auch noch ein paar andere dann gefunden, wenn wir über die reden wollen. Weil Pius Dorn kann rechts überall, glaube ich, spielen. Könnte auch links spielen. Spielt, glaube ich, nicht so gerne auf der linken Verteidigerposition. Aber in den letzten Spielen hat man gesehen, er ist immer sehr weit vorne dabei. Kommen wir vielleicht nachher auch noch rasch drauf.
Ja, zentrales Mittelfeld hat er auch schon gespielt.
Hat er auch schon gespielt, genau. Ja.
Von dem her, ja. Aber ich glaube, nachher noch schnell drauf gehen, was das heisst. Also genau. Allround, genau, du hast Pius Dorn angesprochen. Mir ist gerade das erste Basil Stielhardt in Sinn.
Genau.
Auch einer, der überall anzufinden ist und wo man einfach überall herantun kann. Er auch eher, jetzt, glaube ich, in letzter Zeit eher im Aussenverteidiger gespielt.
Mhm. Die Position, die mir am wenigsten gut bei ihm gefällt, ehrlich gesagt. Aber ja.
Ja, ist halt auch spannend vom Spielertyp her. Oder? Ich meine, für die Innenverteidigung ist er eigentlich per se mit 1,77 nicht wahnsinnig gross. Ja. Er hat aber auch schon auf dem Flügel gespielt, im defensiven Mittelfeld. Und er lebt halt durch seine Kampfkraft, durch seine Energie, Dynamik. Aber er ist ja nicht schnell in dem Sinn auf dem Flügel. Dort hat er zwar auch schon mal gespielt. Also, und was man bei ihm muss sagen, auch etliche Saves, die immer wieder vergessen gehen, wenn man Statistiken anschaut. Also, er hat 20 Spiele gemacht in dieser Saison. Auf verschiedensten Positionen.
Mhm.
Und das geht immer so ein bisschen vergessen. Er hat, glaube ich, 3 Goal geschossen und eine Vorlage gegeben. Und das ist halt schon nicht so ein schlechter Wert, eigentlich. Für einen, der überall ein bisschen, vor allem im defensiven
Bereich eingesetzt wird. Genau, ja. Ja. Definitiv, ja.
Ja, und dann eben der Pius Dorn. Die Statistiken, 24 Spiele, 1 Goal, 6 Vorlagen, ist der beste Vorlagengeber vom FC Luzern. Rechts, wie du hast gesagt, eher auf der rechten Seite, aber auch auf der linken Seite, ja. Verteidigung und Mittelfeld. Und ja, er müsste noch ein bisschen knipseriger werden.
Ja, da kann er ja fast alles, oder? Wäre doch übertrieben, ja. Ja.
Ja, hast du noch einen Namen, oder?
Ja, sehr viele Namen hätte ich noch, ja. Ich habe jetzt, ich habe es ein bisschen sortiert. Ich habe jetzt zum Beispiel beim FC Basel sind mir auch einige Spieler aufgefallen. Also dort vor allem weit voran ist so ein bisschen der Andy Pellmach, wo Innenverteidiger spielt, links und rechts auch schon gespielt hat in der Verteidigung, auch schon defensives Mittelfeld, obwohl defensives Mittelfeld, denke ich, mich da manchmal ein bisschen gesucht und mehr für die Aufstellung, um den Gegner zu verwirren. Also,
das habe ich noch spannend gefunden, wenn man so ein bisschen die Namen angeschaut hat. Defensives Mittelfeld und Innenverteidiger, das gibt's relativ häufig, die Kombination. Mhm. Natürlich rechts Mittelfeld und rechter Verteidiger, die natürlich eher auch.
Ja.
Aber ja, reden wir nachher noch kurz schnell drüber.
Genau.
So, weil wir natürlich beim FCB auch Fabian Frey,
genau,
der auch polyvalent einsetzbar ist und auch torgefährlich, wobei jetzt in dieser Saison nicht so.
Ja.
Definitiv. Aber er hat es leider verletzt momentan. Aber auch der hat überall, also offensives Mittelfeld, defensives Mittelfeld, Innenverteidiger. Weniger auf der Seite, eher so im Zentrum in dem Strang.
Genau. Dann habe ich bei IB gerade so ein Trio, wo wahrscheinlich recht geil ist, wenn du der Trainer bist mit dem Fabian Rieder. Der ist irgendwie so in der Mitte, also von defensiv bis offensiv, kannst du auch überall rein tun. Und dann hast du die anderen, den Imeri und den Ugrinic, wo eher in der Breite, in der Horizontale kannst hin und her schieben, zwischen links Mittelfeld, aber auch Mitte oder rechts. Ich glaube, das ist schon auch noch eine Waffe, wo ich mir vielleicht vorstellen könnte, wenn es noch ein, zwei Abgänge vielleicht bei ihnen gibt, wo der nächste Saison vielleicht sehr, sehr unberechenbar wird, oder? Weil die alle überall können spielen.
Natürlich. Und wenn du gerade IB erwähnst, habe ich mir noch den Kevin Rüegg aufgeschrieben, der ja doch auch, im Mittelfeld und auf der Verteidigerposition eigentlich auch fast alles kann spielen.
Das
also du hast schon recht viele Varianten, klar. Und eben, wenn du dann so Spezialisten noch hast dazu, was bei IB ja auch der Fall ist. Also ich glaube, dort ist schon das Konstrukt von der Mannschaft sehr, sehr geil. Mhm. Eben, wie gesagt, im Mittelfeld können eigentlich alle alles spielen.
Genau. Bei St. Gallen zum Beispiel, wenn wir gerade vorher beim Basel Stielhaar gewesen sind, habe ich gerade noch zwei so ein bisschen jüngere dabei, also mit dem Patrick Sutter, wo auch rechter Verteidiger, aber auch rechtsoffensiv, aber auch schon zentral im Mittelfeld gespielt haben,
Ich glaube, das muss man beim Peter Zeidler einfach auch können. Man muss überall ein bisschen spielen. Im Sturm und im Mittelfeld sind sie auch alle wechseln.
Christian Witzig, das Gleiche eigentlich eher dann so ein bisschen linkslastig, aber auch sehr oft auch im Zentrum. In der letzten Zeit hat es noch mehr im Zentrum. Ich finde das sehr spannend. Vor allem, wenn du dann auch so viel hast im Team, finde ich spannend natürlich.
Ja, es gibt natürlich auch einen Trainer, so ein Art Luxusproblem, wenn du so Spieler hast. Kannst du sagen, hey, den setze ich jetzt halt einfach dort mal ein.
Mhm.
Und eben, wie gesagt, das sind Spieler, die wir jetzt genannt haben, die doch sehr viele Einsätze gehabt haben, auf verschiedensten Positionen. Sicher, wenn man muss erwähnen, ist der Dominik Schmid.
Ja.
Wo jetzt sogar das Nazi-Aufgebot bekommen hat. Er auch eher link, auf der linken Seite, links Mittelfeld, links Verteidiger, aber auch schon rechter Verteidiger gespielt.
Mhm.
Also auch wieder Leute, die man überall einsetzen kann. Ich kann eben ganz nach dem Vorbild von Mehdi Mils und Fernandes. Ich glaube, der hat wirklich in der Nazi schon jede Position gespielt.
Das stimmt, ja.
Und wenn man weiter sieht, eben, ich habe mir noch zum Beispiel einen Mark Hornschuh aufgeschrieben beim FCZ, da ist halt auch eher defensives Mittelfeld, Innenverteidigung, die Kombination, ja. Luca Zuffi.
Ja, sicher. Ich habe in Winterthur noch den Samir Ramisi, wo einfach so offensiv rechts und links eigentlich alles kann spielen, wie auch in der Mitte, ist auch sehr wichtig für das Team.
Genau, und wenn wir jetzt noch ein Team vergessen haben, ist es, glaube ich, der FC Lugano. Und dort habe ich mir den Mattia Botani aufgeschrieben, weil den kannst du, glaube ich, offensiv überall bringen.
Roman Maček habe ich mir noch aufgeschrieben, wo so Mitte und rechts Mittelfeld kann springen. Aber jetzt halt, ja.
Wer, glaube ich, ein zentraler Mittelfeldspieler spielt, aber, glaube ich, quasi immer rechts.
Genau. Das ist ja so, ja.
Ja, und jetzt haben wir von diesen Spielern geredet, die relativ viel können, dass man so ein bisschen den Vor- und Nachteil würde betrachten. Also klar, die Vorteile liegen auf der Hand. Du hast verschiedene Möglichkeiten, um dich in die Mannschaft reinzuspielen, weil du auf verschiedenen Positionen halt deine Qualitäten hast. Ich nehme an, der Trainer hätte ich auch mega gern, weil das Gefühl hat, auf den kann ich immer bauen, der bringt seine Leistung. Mehrheitlich, logischerweise. Also es gibt so ein Vertrauen. Ja, und negativ, klar, gell? Du bist kein Spezialist. Also wenn du jetzt im Konkurrenzkampf bist mit einem, wo halt auf dieser Position extrem stark ist, zum Beispiel ein linker Flügel, der jetzt einfach sehr schnell und sehr trickreich ist und seine Leistung bringt, dann bist du halt dann so, du kommst vielleicht, hast vielleicht nicht gerade den Vorzug gegenüber dem und das ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Eben standplatztechnisch.
Ja, sicher, das sicher. Und halt vielleicht auch, wenn man so Karriereplanung anschaut, wenn es um Transfers geht, ich meine, unser Fußball heute ist sehr datentrieben, was ich cool finde. Wenn jetzt halt siehst, weiss ich nicht, der und der Spieler haben nur 10 Spiele diese Saison auf dieser Position gemacht und die suchen explizit einen offensiven Mittelfeldspieler und du bist jetzt zum Beispiel der Filip Ugrinić und spielst oft auf dem linken Flügel hin. Dann gehst du vielleicht durchs Raster, obwohl du das auch könntest spielen, weil halt einfach nicht spielst, weil du einfach einen Fabian Rieder hast, der einfach vielleicht noch besser ist auf gewissen Positionen. Ich weiss auch nicht, ob das halt auch noch ein bisschen ein Nachteil kann sein oder ob das, ja, vielleicht, ob man da vielleicht wirklich gar nicht durch die Masche geht, also in dieser ganzen Statistiken.
Ja, und kann auch ein Vorteil sein, wenn du so einen holst, dass du zum Beispiel sagst, aha, ich weiss, der könnte sogar auch auf dieser Position spielen. Also, Vor- und Nachteil relativ eng bin. Was ich mir noch so gefragt habe, also trainingstechnisch, also,
ja.
Wenn jetzt du in einem Training bist und dann sagt der Trainer, macht ja meistens eine Mannschaft und dann gibt es meistens, also ich nehme an, die trainieren ja offensiv und defensiv, auch zum Teil auch trennt. Gerade wenn du im Mittelfeld und in der Verteidigung daheim bist, ja, dann hast du sehr wahrscheinlich irgendwo deinen Platz, wo der Trainer sagt, ja, der Pius schicke ich jetzt ins Mittelfeld oder spielt jetzt in dieser Mannschaft oder spielt in der anderen. Ich glaube, das ist schon nicht ganz einfach und auch skillmässig ist das ja.
Ja, mega.
Wenn wir noch kurz auf das eingehen, was ich vorher angesprochen habe, also mit dem links und rechts. Also ich kenne es persönlich, wenn ich linken Außenverteidiger gespielt habe. Der Vorteil ist, ich kann ihn mit dem rechten Ausserisch können mitnehmen gerade. Aber es ist halt schon eine andere Position, wie du stehst. Als rechter Verteidiger, wenn der Ball vom Innenverteidiger gespielt wird, kannst du ihn gerade mitnehmen. Wenn du natürlich ein Rechtsfuß bist und auf dem linken Verteidiger spielst, ist das ein bisschen schwieriger. Ich gehe die meisten Fußballer
könnte das, aber teilfüßig, ja.
Wobei man ja immer wieder gehört, bei gewissen Chancen, ja, das ist halt ein Rechtsfuß. Gewisse haben ja wirklich nur eins Bein, das andere zum Stehen.
Hat es auch bei guten Technikern irgendwie das Wochenende gegeben? Darian Mahles hat ja eigentlich vor allem einen linken Fuß und hat dann auch ganz komisch müssen abbremsen beim Goal nachher. Also von dem her hat er ja alles richtig gemacht. Beim Gaber-Kanten-Goal, muss man sagen. Aber was ich eben noch erstaunlich gefunden habe, ich habe ja nicht so weit auf den Fußball gespielt. Ich habe es eher schwierig gefunden. Ich habe nie können eben Flügel oder Außenverteidiger spielen, weil mich die Linie so gestört hat. Es gibt ja viele Spieler, die diese Linie brauchen.
Das ist geil. Das ist richtig
und ich habe eigentlich voll, immer in der Mitte müssen spielen, weil rechts und links außen, da habe ich Platzangst gehabt.
Ja, spannend. Bei mir war es immer umgekehrt. Wenn ich im Zentrum gespielt habe, bin ich verloren gewesen, weil ich das Gefühl hatte, ja, wo ist jetzt genau mein Platz? Wo muss ich? Und an der Außenlinie ist es einfach klar, du bist nicht draußen und du wartest auf die Bälle und dann, ja. Aber eben, wenn du jetzt ein Allrounder bist, im Profifußball, ich glaube, das ist schon nicht so ganz einfach.
Ja. Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, mit Defensiv-Offensiv-Training, ich gehe davon aus, eigentlich, dass die meisten halt aufs nächste Spiel hin halt in diesen Trainingsgruppen sind. Ich frage mich, wie es dir halt ist, irgendwie ihre englische Woche, oder? Also, da bist du so ein bisschen, ja, bist du vielleicht.
Trainierst eh nicht so viel.
Ja, stimmt. Du trainierst wirklich nicht so viel, genau. Ja.
Ja, und eben, also die Positionen, die gut zusammenpassen, haben wir so ein paar angesprochen. Klar, die Außenverteidiger und die Flügelpositionen halt, wenn man einen 4-4-2 spielst oder so, ob es hinten oder vorne, gewisse haben ihre Qualitäten hinten oder vorne. Eben, und dann interessant finde ich eben, zum Beispiel, wenn man jetzt Basil Stielhardt anschaut, der spielt ja auf Positionen, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist jetzt schon nicht gerade immer, also das ist nicht einmal annähernd beieinander, die Positionen. Und er spielt alles eigentlich gut. Also Außenverteidiger ist ja du in der Spielauflösung wichtig, Innenverteidiger auch, das kann er sehr gut. Ja. Aber gerade so ein Kopfballduell als Innenverteidiger, gut, wenn du Maglitz nebendran hast, ist vielleicht auch nicht so schwierig.
Ja, sicher. Du hast natürlich, was schon auch gesehen, oder? Er hat jetzt ein paar Mal als Innenverteidiger gespielt, oder? Und was mich dort schon erstaunt hat, ich habe gedacht, jetzt sei es oft eine Dreierkette gewesen, wo er vielleicht einfach als ausser Innenverteidiger gespielt hat, aber es ist ja dem nicht so gewesen, oder? Das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, ja.
Was immer sicher zu gut kommt, ist, dass er eine gute Technik hat und eine gute Spielauslösung. Das kommt halt vom, dass er viel im offensiven, defensiven Mittelfeld oder offensives Mittelfeld spielt, dass er auch dort so ein bisschen die Passqualität stimmt, dass er die Ruhe hat und so. Und ich glaube, das bringt er als Innenverteidiger schon wieder etwas. Als Außenverteidiger ist wieder ganz andere Sachen. Musst du Schnelligkeit, musst dich mit Tischen, musst du hinterlaufen.
Und das ist das, was mir bei ihm nicht so gefällt, eigentlich. Als rechter Verteidiger, den er ja auch schon gespielt hat, oder den er öfters jetzt auch schon gespielt hat, habe ich halt schon irgendwie das Gefühl, dass er dort immer mal den einen oder anderen Bock drin hat, der jetzt halt in dieser Saison leider auch immer zu Goal geführt hat, aus St. Galler Sicht. In der Mitte ist er für mich irgendwie wie konstanter gewesen, oder, er hat jetzt diese Saison fast nie im Mittelfeld gespielt. Also, er hat die meisten Spiele ja in der Innenverteidigung gemacht, nachher rechter Verteidiger. Dort hat er auch das Scorerpunkt geholt. Und, Mittelfeld und rechts Mittelfeld hat er nur ein gespielt. Und, ja, also, ich finde es so spannend, ehrlich gesagt, ja.
Einfach einer, der überall auf dem Platz anzutreffen ist. Eben, er hat schon 3 Goal geschossen.
Genau.
Und seine Saves haben auch angesprochen. Ja, bei Pius Doris geht es ein bisschen umgekehrt. Ding. Mhm. Er ist eher so ein bisschen der Vorlagengeber. Fühlt sich, glaube ich, im Mittelfeld, habe ich das Gefühl, ein bisschen wohler. Mhm. Bin nicht ganz sicher, ob er sich aussen oder in der Mitte wohler fühlt. Ich finde, als defensiver Mittelfeldspieler gefällt er mir sehr, sehr gut. Als rechter Verteidiger, hat er fast viel Spiel gemacht in dieser Saison.
Ja.
Und schaltet sich halt durch das, dass er halt auch die offensiven Qualitäten hat, auch sehr oft ein. Das Problem ist, wenn du nur 2 Außenverteidiger hast und beide sehr offensiv stehen, dann sind die Innenverteidiger irgendwann mal dann ein bisschen.
Ja, im Fall von Luzern ist halt schon, wenn der Mo Dräger und der Friedek fit sind, obwohl Mo Dräger jetzt schon ein bisschen eine Delle hat bei seiner Form, hast halt 2 gute Spieler, oder? Und dann ist es irgendwie wie schade, als einer von diesen 3 musst du auf die Bank tun.
Aber eben, wie gesagt, ich meine, es hat auch schon gegeben, dass der Dorn auf der rechten Verteidigerposition gespielt hat und der Träger im offensiven, also im rechten Mittelfeld. Genau. Also, es geht ja auch diese Kombination. Und schön, dass man so Sachen, je nach Gegner, kann man so ein bisschen forcieren. Und das ist das Schöne, glaube ich, an diesen Spielern. Dass man einfach so kann sagen, okay, man kann das Puzzle zusammensetzen und sagen, das habe ich da und so.
Ja, und eben, wenn jetzt du sagst, ich meine jetzt, beim Pius Dorn sind eben die Abschlussstärke, könnte man noch ein bisschen trainieren, was definitiv so ist. Ist natürlich schon krass, oder? Wenn du aus der Verteidigung rauskommst, lange das gespielt hast und plötzlich wirst du offensiver, dann hast du noch ein bisschen mehr Flanken, hast noch ein bisschen mehr Passspiel vorne. Und jetzt musst du sogar noch Goalschüsse lernen. Ja, also ich meine, da hast du einen rechten Skill-Rucksack dabei, muss man sagen.
Darum ist er auch zu Recht erwähnt in dem Podcast.
Genau, definitiv, ja.
Viele Skills, einen grossen Rucksack mitnehmen.
Genau.
Ja, falls euch eben noch etwas einfällt.
Genau. Ich habe mir überlegt, da gerade, ich stelle sonst mal dort die Frage auf Spotify. Ihr könnt einfach reinschreiben, dann können wir das vielleicht auch nächste Woche noch kurz anschauen. Ich habe gesehen, da sind auch schon 1-2 Sachen dann reingekommen. Das letzte Mal so ein Feedback, könnt ihr auch dort reinschreiben. Oder halt einfach sonst irgendwie in Social-Kanal oder per E-Mail.
Ja, und die Allrounder haben ja zum Teil auch am Wochenende wieder performt.
Ja, und das in der 26. Runde von der Super League. Und das Hack startet ja mit erst gegen zweit. Es hätte mal jemand wollen zweit werden, hat es ausgesehen, oder? Also sehr
weg. Nein, eigentlich nicht. Wenn man das Spiel angeschaut hat, ist man davon nicht ausgegangen, dass Servette zweit werden.
Nein, Spieler ist wirklich nicht. Das ist.
Aber der Unterschied auf dem Platz ist etwa ähnlich gross gewesen wie der Punkteunterschied in der Tabelle.
Ja.
Also sicher in der ersten Halbzeit. Ist ja quasi das Spiel auf 1 Goal gewesen. IB hat Servette an eine Wand gedrückt, Chancen gehabt. Mhm. Ja, wenn es halt nur 1 Schieß ist. Die Chance ist immer gross, dass du am Schluss noch irgendwie 1 bekommst.
Ja, ich meine, wir haben ja das, ich weiss auch nicht, wie viele Wochen, als wir jetzt das schon besprechen, oder vor der Nazi-Pause auch. IB muss einfach 2-3 Goal schiessen. Nachher ist die Partie schon in der Halbzeit fertig, sage ich jetzt mal.
Mir ist mir etwas aufgefallen, wenn ich das Spiel analysiert habe. Und die letzten paar Spiele hat IB gewonnen, recht überzeugend. Und mehrheitlich haben sie mit dem Iten von Anfang an gespielt und auch Elia.
Mhm.
Und jetzt hat der Monteiro und dann Samé. Und ich bin dann noch mal ein bisschen schauen. Mhm. Und in diesen Spielen, wo sie immer so unentschieden gespielt haben, hat mehrheitlich der Monteiro von Anfang an gespielt. Okay. Das ist vielleicht, ja, und jetzt auch wieder.
Ja.
Er wirkt von mir auch so ein bisschen unglücklich. hat ja seine Chance, kommt zu seiner Chance, aber ich glaube, er ist noch nicht so weit.
Ja.
IB braucht das halt einfach wirklich Knipser vorne innen. Und er ist noch nicht der Knipser, sicher auf einem guten Weg. Aber ja, wenn du natürlich einen Iten, einen Samé und einen Elia hast. Und schön, dass er zur Spielzeit kommt. Ich finde es sensationell. Aber eben, von mir aus gesehen, immer so in dem Spiel, so die Effektivität, die ist bei ihm noch nicht so vorhanden. Und ich glaube, in einem Iten von Anfang an und einem Samé hat man mehr als 2 Goal geschossen und dann hat man das Spiel gewonnen.
Wenn wir gerade vorhin schon bei Allrounder waren, ich denke, es ist nicht unbedingt, dass ihm so an den Knipser-Qualitäten fehlt, sondern, dass er sonst nicht viel mitbringt ins Spiel. Also, ich finde jetzt, ein Eaton bringt ja gute Pässe ein, eben, viel Assists.
Vor allem auch Vorlagen.
Genau, ja. Und jetzt, ein Ensamé ist ja eigentlich schon der Knipser. Der macht jetzt auch nicht so viel anders, sage ich jetzt mal. Und dann
in dem Spiel auch mal zeigt, dass er nicht so der Knipser ist.
Aber ja, hätte er auch können zeigen, genau. Obwohl, eben, wenn wir anfangen, am Anfang ist er neu gewesen, Ensamé. Schöne Flanke vom Blum und nachher, ja, ist halt schneller als der Vuio, oder, wo eigentlich in der besseren Position gewesen wäre, aber ein bisschen schlaft, hat's mich gedunkt.
Und der Blum zementiert ein seine Position ja, dort draussen, finde ich. Also auch wieder ein guter Match gewesen von ihm.
Genau.
Mal gute Flanke, gute Dribblings.
Ja, und nachher haben wir,
wir haben ja letztes Mal über den Außenverteidiger geredet von genau. Der Schweiz. Da wären mal einer.
Ja, U21 ist er jetzt sicher schon dabei. Ich nehme an, eben, wie gesagt, nach der EM kann ich mir vorstellen, dass wir ihn mal sollte vielleicht mitnehmen ins Anrufen und mal schauen, wie das funktioniert gegen die nicht so schwierigen Gegner. Da habe ich mir irgendwie 3 Chancen aufgeschrieben, die gerade vor der Pause noch passiert, oder 2 sicher, die vor der Pause passiert sind. Der Fasnacht, der flache Flanke spielt und der Vuio, ihr seht es jetzt nicht, aber Anführungszeichen klärt am Pfosten. Und ja, der Montero hat dann auch noch eine Chance, wo sie nach Ballverlusten Ball holen und Fasnacht wieder flankt und der Montero außen Pfosten. Ja. Der hat schon können, vielleicht einer von denen reingehen und dann spätestens in der nach der Halbzeit, wo der Ugrinic den Ball holt gegen Vuio.
Ja, Vuio hat in dem Spiel auch seine ein oder andere Aussetzer gehabt.
Ja. Und dort, Ensamé, ist in der Mitte allein und scheitert. Ich persönlich sehe es aber dort eher, Ugrinic könnte den Ball ein bisschen früher spielen, hätte der Ensamé vielleicht.
Also, ja. Man könnte in dieser Situation einiges, alles ein bisschen besser machen.
Man könnte alles besser machen, dann wäre er 2-0, sicher.
Und der Frick hat dann auch das Glück, dass er so komisch kommt und genau. Halt auf dem richtigen Ort steht.
Ja.
Aber das muss als Goalie halt.
Muss auch mal dabei sein, genau.
Darum ist er auch in der Nazi.
Heilig, genau.
Ja, aber von Servet ist einfach praktisch nichts gekommen. Also, nein, das Gefühl hat, vor allem daheim, musst du dich doch ein bisschen zeigen, klar, sie haben letztes Mal daheim verloren, aber gleich, ja. Und da passiert eigentlich so Sachen, die irgendwie genau im Fußball passieren. So ist nicht so, dass, sie doch irgendwann mal das Gefühl haben, wir können auch Fußball spielen und dann packen sie den One-Touch-Fußball aus.
Das war geil gewesen, ja.
Über den Wals, Duati, Bedia, also ein mega schönes Goal.
Ja, der Duati ist schön ausserrist, gerade weitergeleitet und in die andere Richtung dreht, alle genau. Für, ja. Und Bedia noch schön
Glück. Also eben, wunderschönes Goal und mir zeigt mir einfach wie immerhin wieder einmal, die Servetien könnten sehr gut Fußball spielen.
Ja.
Bringen sie einfach zu wenig auf den Platz.
Ich hoffe, dass mal ist der Duati angemeldet gewesen, sonst gibt's da wieder ein Vorfe. Wäre unschön, aber ich hoffe es mal. Weil irgendwie finde ich das cool, was die ausgraben haben und irgendwie bringt ein bisschen etwas Extravaganz mit. Also, ich meine, dort im Luzern-Spiel hat er aus meiner Sicht gute Dribblings angesetzt und, ja.
Ja, eben, das haben sie ja schon vorher mit Coutesa und du hattest so schnelle Leute. Und, ja. Vorhin innen eigentlich mit einem Bedia auch ein Brecher, also ein Stürmer, der die auch reinhaut. Und so ist es dann auch in der 85. Minute gewesen, wo er geschossen hat, der Bedia. Ja. Der Rajoppi hat ihn dann abgelenkt und nur so ein bisschen zum Pflücken und der steht dann dort allein. Und dann hat man im ganzen Stadion und in ganz Bern sehr wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstanden.
Ständlich,
wie kann man diesen Match noch, also wie hat es Servet geschafft, diesen Match zu drehen?
Ja.
Und ja, da muss sie bei der eigenen Nase nehmen. Ja. Aber trotzdem, sie sind nicht aufgegeben und dann hat es ja noch eine Ugrinic-Chance gegeben am Schluss. Und, ja. Also eben, also.
Ja, der kann hätte er ein bisschen mehr können schlänzen, aber ja, der ist dann nicht so gefährlich geworden, wie er hat sollen im Strafraum innen. Ja, ich glaube, irgendwie weiss wahrscheinlich Servet auch nicht ganz genau, wie sie das Spiel gewonnen haben. IB weiss wahrscheinlich nicht, wie sie es verloren haben, ausser eben durch ihre Effizienz, die sie nicht hatten. Ich glaube, der einzige Wermutstropfen, wo Servet ein bisschen muss verdauen, ist, dass sie gerade 2 Gesperrte haben im nächsten Spiel. Antunes und Cespedes sind gesperrt. Ja, musst zuerst ersetzen, oder?
Ankerum erst gegen den Leader 3 Punkte geholt.
Ja, da darfst du jetzt eben nicht mehr motzen, natürlich, auf jeden
also
Fall.
Also die breite Brust für den nächsten Match.
Glaube ich auch.
Auf und gut ist.
Glaube ich auch.
Ja, wer aber auch eine breite Brust hat. Durch die europäischen Wettbewerb ist der FCB.
Der FCB, genau, ja.
Und wie der SRF so wunderschön behauptet hat, dass Vinti seit irgendwie, keine Ahnung, 36 Jahren nicht mehr zu Basel gewonnen hat. Ich nehme an, das zählt nur für die Meisterschaft, weil im Göpp habe ich da irgendwie ein anderes Resultat im Kopf.
Ja, hat es ein paar Goal mal gegeben, glaube ich.
Corona-Zeit,
Stadion leer gewesen. Alte Wunden aufreißen, aber
ja. Entschuldigung für den, aber irgendwie ist mir da etwas gewesen. Und, ja.
Das ist definitiv so, ja.
Sehr spannende Aufstellung vom FCB habe ich gefunden. Sehr offensiv. Also ich meine mit Amdouni, Augustin, Fink und Ndoi. Ziemlich sehr, sehr offensiv.
Ja.
Und gegen ein defensiv starkes Winterthur daheim kann man das, glaube ich, mal machen. Und das hat ja dann auch funktioniert, wenn man anschaut, wer am Schluss Goal geschossen hat für den FCB. Sind es genau die zwei Stürmer gewesen.
Mhm.
Aber sonst, es ist ein Kampfspiel gewesen. Jetzt nicht wahnsinnig, wie sagen wir das?
Attraktiv.
Attraktiv.
Also, ja, gut, eben. Was hat man erwartet, oder? Ich meine, auswärts, Winterthur, ja, ich meine, sie haben ihre Nadelstiche können setzen, aber viel ist dann am Schluss doch nicht gekommen. Also, ich meine, die haben,
nicht mal ihr obligate Goal geschossen.
Nein, ist auch schwierig, ohne Schuss aufs Goal, muss man schon sagen. Also, das ist, ich habe mal gehört, man muss aufs Goal schiessen, dass man, ein Goal schiessen.
Kann auch sein, dass der Gegner aufs Goal schiessen und reingeht.
Kann auch noch sein, ja. Das ist die einzige.
Aber es hat 25 Minuten gebraucht, eine Einzelleistung vom Augustin, wo er toll macht und dann habe ich das Gefühl, das ist ein 1-0. Und eben, wie du vorhin gesagt hast, von Winterthur, ohne Schuss aufs Goal, sie haben aber auch irgendwie, es ist keine Reaktion rum gewesen, von mir aus gesehen, sie haben das 1-0 hergenommen, sie haben das 2-0 hergenommen und so. Ja, der Match ist einfach gleich irgendwie weitergelaufen.
Ich finde das 1-0, wenn man noch einmal kurz zurückkommt, das 1-0 hat man auch in dieser Situation ein bisschen zu fest hergenommen, wenn man es jetzt einfach so sagen, mich jetzt dunkt, sehr passiv. Der Schmid ist eigentlich zuerst dran gewesen am Augustin, nachher wegblubben irgendwie, weil er, glaube ich, Angst hat wegen Penalty. Arnold bleibt eigentlich auch stehen, so ein bisschen wie eine Slalomstange. Schettin, der nachher muss reinziehen, mit die, also einrücken, ist logisch, dass er dort eigentlich nicht mehr dran kommt, aber, und dann noch durch die Beine vom Kuster, das ist so ein bisschen, ja,
leicht. So schön gesagt, dass Augustin das schon toll gemacht hat.
Das ist so, ja.
Ja, eben. Das ist bei dem taktischen Spiel, ist es blubben und, ja, in der zweiten Halbzeit dann, der FCB noch Chance, Goal geschossen, zweimal Offside.
Ja.
Ja. Galafiori finde ich sehr guten Match gemacht. Da habe ich das Gefühl gehabt, da ist viel cool auf dem KD. Die Seite dort ist gut unterwegs gewesen, hat viel Punch gebracht.
Vor allem, dass Galafiori eigentlich als Innenverteidiger gespielt hat, ist ja auch fast ein Allrounder in dem Fall, wenn er auch Innenverteidiger spielt.
Ich bin nicht ganz sicher gewesen, wie das mit dem Ding ist gewesen, weil die Aufstellung hat ja schon eigentlich gesagt, dass er in dem Innenverteidiger spielt, aber auf dem Platz ist er doch eher auf der linken Seite gewesen und der Pelmar in der Mitte.
Genau, ja.
Also, es hat nachher eine 3er-Abwehr geschmeckt, obwohl es nur eine 4er-Abwehr auf der Aufstellung war.
Genau.
Ja, und dann am Schluss hat dann der Finks das gleich nochmal gemacht. Nach einer Flanke von Millar, wo sie mit dem Doppelspiel zusammenspielen. Ja, auch wieder sehr schön gewesen. Ja. Und Finks, du hast gemerkt, ich will das Goal.
Ja.
Ich bin hässig, weil das erste Goal nicht zählt hat. Ich gehe dorthin, wo es weh tut. Und eben, er kommt vor dem Goalie am Ball.
Ja.
Und da
kannst du perfekt heim.
Er riskiert, dass er die Goalie-Hände oder die Fuß vom Kuster im Kopf hat.
Ja.
Aber er kommt vorher am Ball und, der Wille bei dem Goal, muss man, glaube ich, erwähnen.
Ja. Ja, und das ist auch schön irgendwie für den Milan, oder? Der hat jetzt auch das recht tief gehabt. Und es ist schön, wenn da ein bisschen aufblüht. Ich weiss nicht, du hast gesagt, die zwei Goal, die aberkannt worden sind, beim einen Goal dort, die Flanke von Mahlers, die ich vorher gesagt habe, kommt ja, also musst du mir erklären, Galafiori kommt der Ball und darum ist Offside vom Fink, nehme ich an. Ich bin...
Ah, das auch so gesehen, ja. Aber
für mich ist es so ein bisschen, doch, musst du wahrscheinlich geben. Noch hat es ja noch das gegeben mit dem Check wegen roter Karte beim Diouf.
Könnte man geben.
Ich glaube, wenn er rot gegeben hat, hat man es nicht zurückgenommen, aber ich glaube...
Also wenn man sie beim Formos gegeben hat, müsste man sie auch geben.
Ja gut, also wenn man auf das geht, ist ja das Foul auch vom Börcher dort, dann müssen wir es definitiv geben, aber
Ja, die Handhabung von gewissen Regeln sind schon zum Teil ein bisschen so mal so.
Bevor wir noch eins weiterkommen, ich habe noch einen Punkt ein bisschen zum FCB. Aber wir reden ja immer von den Jungen vom FCB. Es hat jetzt diese Woche auch noch gerade zwei Meldungen gegeben, dass wieder zwei U21-Spieler den FC Basel verlassen, wo eigentlich, ja, wirklich in der Promotion League eigentlich, oder sicher eine gute Zukunft vor sich haben. Jemand geht zu Luzern, der Momodou Djiaté, und jemand geht zu St. Gallen, der Albin Krasnici, der hat 13 Töpfe gemacht in 22 Spielen.
Also wechseln zu
U21. Zu U21, klar, aber also ich habe irgendwie schon gedacht, also gibt mir jetzt wirklich den eigenen Jungen, der ja doch auch gewisse Spiele gespielt haben, eben jetzt wie im Fall von Krasnici, einfach keine Perspektive, oder? Also ich finde es krass irgendwie. Du hast
die Frage gerade selber beantwortet.
Also offensichtlich, ja, es muss so sein, aber ich meine, es ist schon heftig, wenn du siehst, was in den letzten zwei Saisons von U21 Basel weg ist, und ja.
Der eine spielt ja jetzt in der Challenge League bei Bellinzona im Sturm, glaube ich.
Genau. Also, und irgendwie U20-Nazi. Aber ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, ob das der Weg soll sein. Ja. Aber
vielleicht ist es ja. In dem, auf die mittlere Distanz raus so. Vielleicht will man das schon ändern. Und man kommt halt nochmal nicht dazu. Und vielleicht ist das halt, was man bei den Junioren nachkommt. Hey, momentan hat man einfach keine Chance, ja. Weil es geht uns finanziell nicht gut, obwohl es wäre ja das Einfachste von der Welt, einen genau. guten Junior aufzunehmen.
Und günstiger wahrscheinlich auch noch, aber ja, klar.
Aber
ja.
Es muss halt auch ein Junge sein, wo genau. das Potenzial hat, und vielleicht ja, sieht man da auch von der Chefetage, dass es momentan keinen gibt.
Ja, und vielleicht hat man das jetzt halt auch vor einem Jahr, zwei aufgeleistet, wenn man jetzt spielt mit so vielen Jungen, kann das vielleicht jetzt nicht gerade über den Haufen werfen. Ja, wer jetzt ein bisschen weniger Junge drin hat, ist am Sonntag der erste Match GC gegen Lugano.
GC spielt schon mit Jungen.
GC schon, ja. Reden auch eher vom Auswärtsteam.
Dritter Sieg in Serie von GC.
Zuerst mal anscheinend, oder, seit dem Aufstieg. Das hat es noch nicht gegeben. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Lugano, weiss auch nicht, ob es vielleicht schon ein bisschen mit dem Kopf beim Göpp-Halbfinal gegen Servet sind unter der Woche.
Das war ein Spiel, das
viel passiert ist nicht am Anfang.
Oder? Nein, gar nicht. Aber es hat dann wie so spannende Sachen oder Aktionen drin gegeben, wo ich so das Gefühl hatte, aha, wow. Und das in dem Spiel, wo so völlig unerwartet, aber es war ein sehr gemächlicher Start gewesen. Man hat sich ja. abtastet und dann denkt, man hat schon dreimal gegeneinander gespielt. Was muss man jetzt da noch abtasten? Man weiss, wie ja. die funktionieren. Aber trotzdem sind beide Mannschaften halt eher im defensiven Verbund stark.
Ausser in der 30. Minute, ja. wo der Noah Losli halt nicht am Mann dran ist, obwohl es nicht einfach ist gegen Can Celar. Aber der ist fast ein bisschen einfach gewesen, oder? Eine Flanke, wo der Amura wahrscheinlich ein bisschen zu wenig unter Druck gesetzt wird, obwohl macht er halt auch gut. Celar am ersten Posten vor dem Losli und jetzt schon 13 Töpfe geschossen und.
Eben die Qualität von dem Trio, das wir vorher noch angesprochen ja. haben, das ist schon. Und ja, sie sind immer für ein Goal gut.
Ja.
Und dann ist von mir aus gesehen das Highlight vom Spiel, Fallrückzieher vom Avrasci.
ja, also,
ich glaube, noch nie ein Fallrückzieher gesehen.
Ich auch nicht, nein, aber ja, du, ich habe gestaunt gehabt. Ich habe den Ball getroffen. Hat ihn getroffen und ist ja, nein, Goal ist zur Stelle gewesen. Ich habe zuerst gemeint, dass ich gerade fast, aber der Osigwe hat ihn gehabt. Aber das ist wahrscheinlich die wichtigste, die schönste Szene gewesen. Aber ich glaube, wichtig an dieser Szene ist gewesen, eben, der Osigwe hat sie gehabt und dann hat es Ecke gegeben. Und ja, der zweite Ball kommt nachher zum Schabani, der zieht noch ein bisschen Mitte und nachher einen Sonntagsschuss, was ja passt zu dem Sonntag von gestern.
Aber der Osigwe im Goal sieht nicht so glücklich aus, finde ich. Irgendwie hat man das Gefühl, eben auch da, der Wille, den Ball wirklich wollen zu haben. Also ich finde, seine Hände sind irgendwie so ein bisschen ausgestreckt, aber nicht wirklich so. Man wird nicht ganz schlüssig, ob er den können wegheben. Aber ja,
er ist sicher
schnell. Ja,
genau, ja. Er hat sicher auch genug Power drin gehabt, aber ja. Ich meine, Schabani vor der Nazi-Pause, das erste Saison-Goal, jetzt macht er gerade weiter. Ich glaube, es ist immer wichtig, so auf der Schlussgerade vielleicht noch so Leute zu haben, die vielleicht in einen Lauf könnten starten, das tut immer gut.
Ja, und GC mit dem Sieg wieder dran. An dem dichten Mittelfeld. Die 9 Punkte hätten jetzt gut da. Und ja, also es hat ja dann noch das zweite Goal gebraucht nach der Pause. Es war ja wieder sehr, sehr ein Zeche reingekommen gewesen. Also die erste Viertelstunde haben wir noch gar nichts da notiert. Und dann
nein.
67. Minute, wo sie sich schön spielen. Es geht rein auf den Pusic. Und ja.
Also es ist wieder das Goal, oder, wo du gesagt hast, oder? Rückraum, Ball reinspielen von der Grundlinie. Ich habe schon noch in den Shownotes einen Blogpost von Footballytics verlinkt gehabt. Könnt ihr mal reinschauen, die es interessiert. Cutback, Rückraumangriff. Ja, wie aus dem Bilderbuch. Pusic steht dort, aber ich würde auch sagen, halt zu passiv von der Abwehr. Es stehen viel zu nahe am Goal, aber ja, den musst du dann zuerst auch noch so machen, finde ich.
Ja, und ich glaube, dass man in dem Spiel von 3 Goals können erwarten konnte, hätte man nicht können.
Nein. Und ich habe gemeint, oh, jetzt, gerade 2 Minuten später, reagiert Lugano gerade drauf. Sabatini holt sich den Ball nach einem schlechten Pass von Abrashi und nach einem schönen Pass auf Celar und der scheitert dann zweimal doch noch. Und,
Alizeda hat noch den Pfosten getroffen.
Ja, der hat können wehtun, ganz am Schluss natürlich, definitiv, ja. Und am Schluss hat einfach die Effizienz von GC gewonnen, finde ich. Also, weil Lugano hat mehr Chancen gehabt, aus meiner Sicht. Also,
viel besser gespielt eigentlich.
Genau. Aber am Schluss, ja, musst du halt die Bälle machen. Und ja, auch da hat es wieder auf jeder Seite gezeigt, Spierte, Arrigoni auf der Seite von Lugano, Schmid. Darf auch eine Woche zuschauen.
Und Lugano hat gedacht, nach dem Sieg von Servet gegen IB, hat er gedacht, ja, wir können eh nicht zweit werden. Das genau. Wollen wir ja gar nicht. Und darum verlieren wir jetzt da. Weil dann haben wir nachher ein bisschen ein Pölsterchen. Im nächsten Mal können wir gar nicht mehr zweit. Dann haben wir auch den Druck nicht.
Genau.
Dann gewinnen
genau.
Wir nächstes Mal wieder.
Ja, und dann haben wir das Parallelspiel am 4. Das erste war Luzern gegen Sio. Eben, da habe ich kurz vorher angesprochen, man kann gespielt werden, wenn man mit einem Testspiel Scheiß macht. Dennis Simani, Rangelei gegen Bellinzona, wo ich im Stadion sein durfte. Ja, 4 Spiele gespielt. Glaube ich, ist ein bisschen hoch. Ich bin nicht sicher, ob irgendwie Rekurs eingelegt worden ist, weil Crivelli hat damals 2 Spielspiele bekommen. Ich weiss es wirklich nicht. Hat zumindest einfach in dem Spiel nicht gespielt. Auf der anderen Seite Lavaschi nicht gespielt. Und,
ich glaube, es war ein
schwieriges Spiel gewesen.
Ja, ich finde, es sind so für mich aus gesehen skandalöse 3 Punkte in diesem Spiel. Skandalöse Leistung vom FC Sion, skandalöse Leistung vom Schiri und eine skandalöse Chancenauswertung vom FC Luzern haben dazu geführt, dass am Schluss Sion 2-1 gewonnen hat. Mhm. Und ich glaube, ich rede in Zukunft nur noch vom C Sion, weil das F von Fußball nehme ich ihnen weg. Es hat von mir aus gesagt einfach nichts mit Fußball zu tun. Die ganze Leistung vom FC Sion gestern von Anfang an auf einen Punkt gespielt, immer die am Boden gelegen, immer auf Zeitspiel gespielt. Das hat einfach nur noch genervt. So macht Fußball keinen Spass. Und wenn das noch belohnt wird, ja. Also eben, wie gesagt, von mir aus können wir über das nächste Spiel diskutieren.
Ja, es gäbe ja viel zu diskutieren. Es hat schon angefangen, es hat schon, der Fingerzeig ist schon gewesen, 1 Minute gespielt, gell, gegen Reto Ziegler. Ist so gewesen, okay, so wird das Spiel heute werden. Ja.
Und man hat einen dominanten FC Luzern gesehen in der ersten Halbzeit, wo glaube über 60-70% Ballbesitz gehabt. Gute Ballstaffetten versucht und bis zum Strafraum hat es eigentlich zum Teil auch relativ gut ausgesehen.
Ja, aber dort nur eine Chance aus meiner Sicht, Pius Dorn, der lange Ball überkommt, nachher das Durcheinander im Strafraum und dann Lindner recht geil gehabt und noch ein bisschen Flipperglück. Und,
also ich habe von der Nackenstarre überkommen. Ich kann ja nur in die eine Richtung müssen schauen und immer
das ist so.
Komische Ding. Also mir tut der Hals immer noch ein bisschen.
Darum bin ich auf der Breite, weißt du, ich kann immer gerade ausschauen. In meinem Alter ist das wichtig. Ja, in der ersten Halbzeit haben wir schon wirklich auch nichts aufgeschrieben, weil es hat einfach auch nichts gegeben, oder? Und,
ja, doch, dass die Rangelei, wo ja noch Kakes und Balotelli sich gelb beide eingeholt haben. Und jetzt eben, wenn man das SRF Zusammenfassung gelernt hat. Man kann sehr genau lesen oder hören oder schauen, was der Balotelli da rausgelassen hat. Ja. Für mich ist das eine rote Karte, eine Beleidigung, finde ich, geht gar nicht.
Und wenn es das nicht ist, das Abwinken genau. Und gestikulieren wäre die zweite oder die dritte gelbe Karte in dem. Und ja, es ist ein Slide, wie der geschützt wird, ja.
Ja, und auch allgemein. Ich habe das Gefühl gehabt, jeder Zweikampf ist irgendwo ein Sion-Spieler am Boden gelegen und es hat gelbe Karten gegeben für Luzern und es hat einfach den Spielfluss kaputt gemacht. Mhm. Das haben sie eigentlich per se noch geschickt gemacht. Kann man ja sagen, dass das eine Taktik ist. Aber eben, wie gesagt, ich gehe ins Stadion zum Fußball schauen und nicht zum irgendwelche Leute am Boden liegen zu sehen.
Und das hat ja Sion ganz effizient gemacht. Ein Abstoß nach der Pause vom Lindner. Kopfballduell gewonnen.
Beckham. Itaitinga, glaube ich, oder?
Genau, ja. Itaitinga, Beckham versucht mit dem Bein zu klären, statt mit dem Fuß. Also ich habe in den C-Junioren noch gelernt, wenn nicht 100% sicher bist, dass du den Ball hast, laufst mit. Ist nicht mitgelaufen, hat den Ball nicht gehabt, sie allein aufs Goal und, geiler Huren Volley unter die Latte. Ja, so ist Effizienz.
Das kann er, Sio. Entscheidende Goal schiessen.
Sicher, ja. Ja.
Und trotzdem, es hat nichts geändert. Der FC hat es weiter versucht. Eben, weil Loco hat eine grosse Chance gehabt. Der Regen hat die Pfosten, genau, die Latte, ja. Pfosten-Dings,
ja.
Und so.
Ja.
Man hat das Gefühl gehabt, doch, das ist eigentlich nicht so etwas Schlimmes jetzt, dass man da das 1-0 bekommt. Das ist jetzt einfach, man geht, macht einfach weiter.
Mhm.
Dann eben die Szene, die du vorher angesprochen hast, analog. Kommt eine gelbe Karte über den Max Meier und dann klatscht er halt stämlicherweise, wenn der Schiri schaut und vielleicht hat er halt einfach einem anderen eine Beleidigung oder einem Schiri müssen abwinken, wenn er nicht rumgetragen hat oder so, weiss nicht.
Ja. Ja, es war ja bei einer Auswechslung von Sio und als ich im Stadion war, habe ich schon Freude gehabt. Ich habe gemeint, der Schuhref sei schon verwarnt und habe dann einen gelben Rot bekommen, bis ich gecheckt habe, die spielen noch mit 11 Leuten. Aber es hat, glaube ich, ein bisschen Irritationen gegeben auf dem Feld, dass niemand so genau gewusst hat zuerst, was los ist. Und, ja.
Also, ganz ehrlich gesagt, im Schiri seine Linie hat absolut nicht dazu beigetragen, dass das ein gutes Fußballspiel geworden ist. Nein. Er hat einfach komplett alles, also aus meiner Sicht hat er den Match verpfiffen. Ja. Sehr kleinlich, mal wieder, mal sehr leger und ich das Gefühl gehabt, er einfach keine Linie gehabt.
Ich weiss nicht, ich habe es in der Zusammenfassung nicht gesehen. Ich bin im Stadion zu weit weg gewesen, um das anzuschauen, das genau beurteilen. Du bist vielleicht ein bisschen näher gewesen. Aus meiner Sicht hat noch der Reto Ziegler ein taktisches Foul wirklich im Mittelfeld gemacht. Mit schon verwarnt, oder? Oder habe ich das falsch gesehen?
Nein, das hast du richtig gesehen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der andere Verteidiger, der Innenverteidiger von Sio, einmal hätte eine gelbe Karte müssen bekommen, weil er nachher noch eine gelbe bekommen hätte. Dann, also eben, wie gesagt.
Ja, ja, gut, eben.
Und die lustigste Szene habe ich gefunden, ein Abstoß vom Goalie und dann hat es einen Zweikampf gegeben. Und dann hat es irgendwie eine Rudelbildung gegeben. Und dann hat er den Schiri, anstatt irgendwie Schiriball, hat er den Ball wieder zurückgegeben.
Ja, genau. Okay, das habe ich, ist für mich auch, also niemand verstanden im Stadion. Ja. Ich habe gemeint, ich habe dann gefragt, ob es vielleicht ein Punt ist, weil Luzern schon 4 Versuche hatte, ob man den Sportstart gewechselt hat zu den Luzern Lions über. Aber du, nein. Ich glaube, das Highlight dann ist irgendwie gewesen, oder wo es irgendwie, ja, eben, man ist mit einem Mal weniger. 10 Minuten später bringt, der Frick, 2 ganz junge, also, man bringt mit dem Villiger einen, der, sein Debüt dürfen feiern, also, ist ein Stürmer, der aus der U21 aufgekommen ist, wo man ein bisschen vergleicht von der Postur her, wie Cedric Eaton und Ottiger, der, glaube ich, sein zweites Spiel gehabt, wo auch reingekommen sind, ist so ein bisschen mutig gewesen, in dieser Situation zu bringen, aber, man hätte etwas müssen machen, weil, also, mich hat, klar, das Ganze drumherum hat mich aufgeregt, aber Luzern hat 45 Minuten lang so gespielt, über die Flügel, Flanken in die Mitte, und in der Mitte hat man 2 Spieler, die 1,75 gross sind, gegen 2 1,90 Spieler. Nie durch die Mitte durchgespielt, obwohl die Innenverteidigung in den letzten Wochen immer ein Problem war bei Sio.
Aber das, was wir ja letztes Mal angesprochen haben, habe ich jetzt auch in dem Spiel nicht gesehen. Also, der FC Sio ist extrem verwundbar über Ball, über zweite Ball. Also, genau. Muss einfach auch mal schießen und dann einen Abpraller und dann stehen sie in der Box und nehmen. Genau, eben das.
Ja.
Die haben uns einfach nicht zugelassen.
Ja, nein, die haben uns nicht zugelassen. Und, mich regt es jetzt langsam auf, als der Martin Friedeck, wo ich ja mit dir die Wette hatte, als der nie ein Goal schießt, jetzt Blut geleckt hat, glaube ich.
Aber die Freistöße dort sind gefährlich.
Die sind gefährlich.
Vor dem Goal schon gesagt, hey, da musst du schauen, da passiert etwas, weil die stehen dort, dann im Goalie die Sicht wegnehmen. Und es ist zwar schon die Goalie-Ecke, aber da siehst du noch den Spot.
Ist nicht, ja, ist nicht. 20 Meter. Aber da musst du dann auch noch dort überbringen, muss ich sagen, oder? Die Goalie-Ecke über. Und ja, das hat er schön gemacht.
Und das ist ein 1-1 gewesen, völlig verdient natürlich. Und ja, man hat dann das Gefühl, Luzern drückt noch auf den Sieg. Das Zehnte. Haben sie es probiert. Und ja.
Weiss nicht, ob das der Fehler war. Also nein, es ist nicht der Fehler gewesen, weil man kann ja dann nicht gleich passiv spielen, wie Sio spielt, weil sie sind ja auch nicht aktiver gewesen. Was man aber muss sagen, man muss einfach cleverer spielen, weil am Schluss, die letzte Aktion, bekommt man noch ein Gegengoal. Belocco verliert den Ball im Aufbau, Itaitinga. Eigentlich eine schlechte Flanke, die aber zweimal abgefälscht wird und der Bua haut nicht direkt in die Decke. Das ist die letzte Aktion. Dort ist dann vielleicht wieder die Reife von der Mannschaft, wo ich muss sagen, ja, das Dreckeln 90 Minuten lang von Sio ist halt vielleicht ein bisschen erwachsener, auch wenn es nicht schön ist. Und eben, wie gesagt, Fedai San, sorry, eigentlich einer von den erfahrensten, das ist einfach scheiße gewesen, wirklich, unterstrich.
Gut, nächster Match.
St. Gallen gegen FCZ, das hat ja mehr nach Spektakel getönt, ist auch mehr Spektakel drin gewesen.
Und wie ich erwartet habe, ein 2-2.
Natürlich, Fabio hat das schon immer gewusst, dass es 2-2 gibt, natürlich.
Es hätte ganz anders rauskommen können, und, ja. Aber es hat, ja, es hat angefangen, wie man es erwartet hat. Achtung, fertig, los.
Genau, und der FCZ hat die erste Chance gehabt.
Ja,
genau.
Ich denke, eine Minute. Das können wir auch, was St. Gallen kann. Genau. Sonst noch mal uns auch. Ja, viele Chancen auf beiden Seiten. Mhm. Und ja, auch gute Stimmung, geil. Also wirklich, man hat das Gefühl gehabt im Stadion, das kocht richtig.
Ausverkauf war gewesen.
Und so hat die Mannschaft dann auch gespielt. Mhm. Aber es ist ja doch 26 Minuten gegangen, bis es das Goal gegeben hat.
Ja.
Das ist aber auch ein schön ausgespieltes Goal, finde ich. Krasniqi, wo er mit dem Musser ist, der einfach so eine Richtungsänderung reinbringt und der Gemayli läuft dann durch und sieht in der Mitte den Tosin und...
Ja, zuerst muss er uns über den Magliza chippen dann als Player im Leten, oder? Und nachher, ja, das ist, also ist wirklich sehr schön gespielt gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben, halt, Randy Schneider, der den Ball dort abgekämpft bekommt. Es ist ja nicht abgeluchst.
Das ist eine Parallele dann zum 1-1 gewesen, oder? Weil es ist ein Mittelfeld der Zweikampf gewesen, wo man kann darüber diskutieren, wobei ich glaube, der zweite Zweikampf ist dann noch ein bisschen härter gewesen als der.
Also, der erste war halt einfach doppelt gewesen, oder? Marquesano und Krasniqi, wo Krasniqi den Ball hat und eben dann das, was wir gesagt haben.
Randy Schneider, mal wieder in der Startaufstellung vom FC St. Gallen, hat seine Chancen vielleicht können besser nutzen, ist ja dann auch zu der Halbzeit ausgewechselt worden.
Ja,
ja, cool, wenn einer sehr wahrscheinlich in der Vorbereitung ein riesen Pensum macht und alles geht und dann auch mal belohnt wird mit einem Start und dann, sieht es halt ein bisschen unglücklich aus in diesen Aktionen.
Genau, ja. Und ich habe mir dann eigentlich das Goal vor der Pause aufgeschrieben, auch das, was du gesagt hast. Kregio, Fehler, Foul. Ich persönlich sehe kein Foul, muss ich sagen. Fände es schade, wenn man das pfiffen hat. Görtler spielt den Steilpass. Und
also er nimmt den Ball auch nicht perfekt an.
Nein, das ist, eben, das ist der Foul.
Springt dafür. Ja. Und dann sehe ich aber schon, dass der Schneider nur auf den Mann geht. Und das würde ich als Foul taxieren, von mir aus gesehen, weil er bringt ihn aus dem Gleichgewicht und er kann ja dann den Fehler, den er gemacht hat, gar nicht mehr wieder gut machen. Lustig, er geht ja dann und nimmt den Ball in die Hand. Wird man auch als Handspfeif.
Ja, er müsste dann einfach richtig in die Hand nehmen, dann kommt er, wenn schon einfach geil über, aber hat kein Goal.
Und dann wäre es gleich der Vorteil gewesen, den St. Gallen ausgenutzt hat und das hat er so dann super gemacht. Genau. Und so ist ja dann das 1-1 entstanden. Mhm. Ja, der VAR hat sich das angeschaut und hat gesagt, es ist kein absoluter Fehlentscheid. Ich glaube, man nimmt es lieber so, dass man sagt, hey, schau, Schiri seine Entscheidung, der ist wichtig und wenn er das so sieht, ist es so. Also immer wieder go motzen und sagen,
ja, okay. Eben der Brecher und der Blairy haben dann noch je eine geile Karte bekommen, weil es...
ist emotional halt.
Ist auch gut,
logisch.
Ich weiss nicht, ob dort halt für das musst du irgendwie gerade immer geile Karte geben, aber gut, das sind andere Themen.
Ja, und eben, ich meine, es ist ja nicht per se die spielentscheidende Situation gewesen.
Nein.
Es hat in der ersten Halbzeit je ein Goal gegeben und in der zweiten Halbzeit je ein Goal und in der zweiten Halbzeit hat es auch noch je ein Platzverweis gegeben. Also es ist eigentlich sehr ein ausgeglichenes Spiel und darum ein verdientes Unentschieden.
Genau, ja, nach der Pause, oder ist es vor der Pause gewesen? Jetzt bin ich gar nicht sicher. Gemayli, das war vor der Halbzeit gewesen, der Freistoss. Mhm. Wo der Ziggy nach vorne abprallen, dort müsste Tosin,
man kann mehr muss, also Chancen haben gehabt, auf alle Chancen sicher.
Da gewesen,
Und ja. Wer sie dann gemacht hat, gibt den Görtler auf Gimeno. Haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, wer das Goal geschossen hat.
Meint es.
Und dann ist es eben mit dem 1-1 in die Pause, aber nach der Pause ist
schnell
eigentlich
weitergegangen. Ja, dort Krasniqi spielt einen schlechten Ball in die Mitte. Blerim kann ihn zwar nicht annehmen, aber ich finde halt, der Pass ist schon so schlecht gespielt gewesen. Witzig spielt ihn raus auf den Latte-Latte. Er spielt nicht raus, er spielt ihn auf den Latte-Latte. Und nachher, Kriju und Omeragic zusammen haben sich irgendwie beim Doppeln nicht verstärkt, sondern irgendwie fast gegenseitig noch ein bisschen geschwächt irgendwie. Also, sehen nicht wirklich gut aus. Und der Latte, das ist schön in die lange Ecke. Musst du zuerst noch so machen.
Ja, und er hat ja zuerst noch das Offside-Goal geschossen, wo nicht gezählt hat.
Ja, stimmt, ja.
Und er hat geübt beim Offside-Goal, hat gesagt, mal, ich könnte es, und dann hat er das zweite Mal dann besser gemacht.
Genau. Ein
schönes Goal. Und ja, dann ist St. Gallen, hat es ein bisschen gekippt, oder? Dann ist St. Gallen eigentlich besser in dem Spiel gewesen und hat das Gefühl gehabt, die haben jetzt die breitere Brust, die sind jetzt da, sie versuchen jetzt den Sack zuzumachen.
Ja, ein bisschen zu breite Brust, vielleicht beim Eckball alle davor, oder gefühlt alle davor. Und nachher
also plötzlich ist da Okita ganz allein, also so habe ich mich gefragt.
Gut, er muss natürlich den auch noch machen, oder? Du hast an der Mittellinie, bekommst den Ball, Walci eigentlich läuft mit, aber der sieht ein bisschen alt aus, wenn er die Körpertäuschung von Okita sehr gut und ich glaube, der Witzi kommt sogar noch ein bisschen am Ball oder am Felsen ab, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Ziggy den gehabt hat.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, richtig. Aber ja, dass man so einen vergisst, so einen schnellen, und Okita hat recht Speed reingebracht in den Sturm vorne vom FCZ.
Ja. Genau.
Ja, und dann eben, hat es noch zwei gelb-rote Karten, die eine für Omer Agic.
Handspiel, ja.
Und dann der Dayaku wegen einem taktischen Foul.
Also, der beim Dayaku, ganz ehrlich. Das sieht
ganz komisch
aus. Nein, aber Dayaku, musst sagen, sorry, es ist Hands vom Rocco Simic. Da müsste doch der Wahr sagen, hey, fuck off, das ist keine gelb-rote Karte, das ist Hands vom... aber du, eben, am Schluss kommt es nicht so darauf an, außer wahrscheinlich für Dayaku, weil das Spiel ist unentschieden, blubben. Wäre wahrscheinlich auch mit, also ohne die gelb-rote Karte gegen Dayaku gewesen, ja. Ich habe in der 88. noch einen Schuss vom Latte-Latt, einen Kopfballverlängerung Latte-Latt, wo nachher vom Abschuss vom Ziggy, wo nachher der Käubels an Aussenpfosten haut, genau, und ja, ich habe jetzt gesehen, eben im nächsten Spiel Basil Stillhardt, wo wir vorher viel darüber geredet haben, gespielt, und natürlich die beiden Rotzünder, und ja, ich glaube, könnt jetzt schon gleich auf die nächste Runde schauen, oder?
Super League Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommt zu dir heimgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Was man ja sicher muss sagen, es wird natürlich auch unter der Woche noch gespielt im Göpp. Göpp-Halbfinal steht natürlich an. Die tippen wir jetzt aber nicht, sondern wir gehen ja auf die nächste Super League Runde. Und die fährt dann an am Samstag. Ist das Samstag? Jetzt haben wir natürlich noch Ostern, gell?
Meint die Samstag und Montag?
Ja, Montag sollte sein, gell? 8. ist Samstag, genau. Ja, gut, dann hast du da absolut recht. Da spielt ein grosses Spiel. FCZ gegen den FC Basel.
Klassiker.
Ja, wirklich Klassiker. Und das beide, glaube ich, irgendwie auch schon mal ein bisschen mit breiter Brust. Ich meine, Basel kann nur eine breitere Brust haben, wenn sie natürlich da den Halbfinal gewinnen. Andererseits brauchen sie Energie, weil ich glaube, Basel setzt voll auf den Cup. Also müsste auch voll auf den Cup setzen. Auch.
Ja, ich tippe auf ein 2-2.
So entschieden, hä? Ja. Ich finde es schwierig. Ich habe ein 1-2. Ich glaube, Basel gewinnt das trotzdem auswärts. Dann haben wir Sio daheim gegen Servette.
Könnte es aus Trotz oder aus Wut das 8-0 für Servette tippen. Aber es wird nicht kommen, weil sie ja, wir haben jetzt den Sieg, obwohl irgendwie, ja, keine Ahnung, wie sie aus dem Sieg gekommen sind. Servette natürlich auch. Es sind zwei Mannschaften, die jetzt gewonnen haben an diesem Wochenende. Mhm. Aber ich schätze Servette schon als Spürli besser und darum glaube ich, es gibt ein 2-1 für Servette.
Als gleiche Resultat, gleiche Torverhältnis, ich einfach ein 1-0 für Servette. Dann am Ostermäntig ist das, wo das frühe Spiel ist, Lugano gegen St. Gallen.
Ja, das ist wieder so etwas ganz Schwieriges zum Tippen. Wobei früher immer Lugano so der Angstgegner war, auswärts für St. Gallen. Lugano kann man wie nicht einschätzen, weiss man jetzt auch nicht genau mit der Niederlage gegen GC. Bei St. Gallen, die Fehler, die werden meistens von Lugano extrem ausgenutzt von einem Zähler. Also ich glaube, es gibt ein 2-1 für Lugano.
2-1 für Lugano.
Weil der Basil Stillhardt gesperrt
ist. Das macht Sinn. Ich habe 1-1, weil ich glaube eben, beide Seiten machen Fehler. Und, ja. Dann haben wir IB gegen GC. Ob sich IB wieder kann.
Also IB mit Monteiro. 1-1. IB ohne Monteiro. 4-2. Jetzt ist natürlich die Frage, ich kann natürlich nicht, muss ich überlegen, versuchen, ins Hirn von Raphael Wicki hineinzuschauen, was er nimmt. Er spielt nicht, darum gibt es 4-2 für IB.
2 für IB, schön, ja. Sie haben auch
Unser Spiel auch unter,
das haben wir schon noch gesehen. Nein, das ist eben auch noch. Eben, dann könnte ja wieder eine Rotation
geben. Ich bleibe bei dem 4-2.
Ja, ich bleibe bei einem 2-1. Ich bin kurz davor gewesen, um irgendwie so einen Unentschieden zu tippen, aber, GC, es fehlt der Schmied dort, das muss man schon auch einberechnen. Und das letzte Spiel ist noch Winterthur gegen den FC Luzern.
Also Winterthur daheim schießt ja immer ein Goal.
Genau, ich habe auch eins bei Winterthur.
Luzern ohne Meier, wo ja damals bei dem ominösen 6-0 recht Regie geführt hat. Es wird nicht ganz einfach. Ich tippe auf ein 1-1.
Ich habe tatsächlich das gleiche Resultat. Ja. Also man muss sagen, bei Luzern ist der Pius Dorn gesperrt, eben der Meier gesperrt, Simani sicher noch gesperrt. Viele
nicht in Form. Also
nicht in Form, genau.
Vielleicht könnten sie mit der U21 spielen, wobei die hat jetzt auch verloren am Wochenende.
Auch verloren gegen Kamm, genau. Also, ja. Das bringt auch nichts. Ja. Dann haben wir das zusammengefasst, haben wir vorausgeschaut auf die 27. Runde, die an Ostern stattfindet.
Das heisst, unser Podcast kommt nächste Woche sehr wahrscheinlich einen Tag später.
Richtig, genau. Wir nehmen dann am Dienstag auf. Was noch zu sagen ist, ihr könnt eben, wie gesagt, eben die Fragen oder Feedback immer uns durchgeben. Es hat jemand auch schon gemacht auf Spotify und hat gefragt, ob wir echt mal könnten dann Episoden über die Challenge League machen, so kurz vor Ende. Ich überrasche dich jetzt gerade, Fabio. Passt das für dich, wenn wir das nächste Woche machen?
sehr gern, weil ich habe es gerade gestern diskutiert. Ja. Sehr spannende Ausgangslage.
Mega.
Es sieht momentan nicht mehr so aus, dass es relativ klar ist, weil es drücken so ein bisschen arrivierte Mannschaften wie Thun und Lausanne drücken von unten. Oder nein, Aarau ist jetzt ein bisschen zurückgebunden worden, ja. Aber es ist extrem spannend. Einfach cool. Ja, das ist eine gute Idee. Super für den, danke für den Tipp. Das machen wir natürlich.
Ja, machen wir sehr gerne. Und ich habe gedacht, eben das, was jetzt du gesagt hast, das bietet viel Potenzial, dass wir komplett daneben liegen, wenn wir vorausschauen. Aber in dem Fall, bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.